Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Mein Name ist Tabea Wöllchen und unser heutiger Gast ist Julia vom Welcome Dinner Hamburg. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Welcome Dinner sollen Menschen, die als Geflüchtete neu nach Hamburg gekommen sind, und einheimische Hamburger zusammenbringen. Dafür wird ein Dinner organisiert, wenn kein Corona ist, und die Menschen bekommen die Möglichkeit, sich und die Kulturen kennenzulernen. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid und wie genau diese Welcome Dinner ablaufen?
Die Idee für Welcome Dinner ist gar nicht von uns. Also das nehmen wir auch gar nicht für uns in Anspruch. Die Idee stammt ganz ursprünglich aus Schweden. Und die Schwedin Ebba hat in Stockholm 2014 zum ersten Mal Welcome Dinner organisiert. Und wir haben über das Projekt einen Zeitungsartikel gelesen und waren irgendwie so begeistert davon, dass wir dachten, wir müssen das Projekt nach Hamburg holen. Also nach Deutschland holen überhaupt und auch vor allem nach Hamburg holen. Und dann haben wir uns zu viert zusammengesetzt, haben ein bisschen getüftelt und haben dann relativ fix angefangen. Das war Anfang 2015 und haben dann die ersten Welcome Dinner in Hamburg stattfinden lassen. Genau, und die Idee ist ganz einfach erklärt, immer in einem Satz: Wir bringen geflüchtete Menschen und Hamburgerinnen und Hamburger zu einem Abendessen zusammen, zu einem Treffen am Küchentisch, zum Austausch, zum Essen, zum Kennenlernen.
Und die vier, von denen du jetzt sprachst, also ihr kanntet euch schon vorher und habt diesen Artikel, also seid da gemeinsam drauf gestoßen? Oder wie sind diese vier zusammengekommen?
Ist eine ganz lustige Geschichte, kann man sich eigentlich kaum besser ausdenken. Wir waren auf verschiedene Art und Weise engagiert in einer Flüchtlingsunterkunft. Die war in meiner Nachbarschaft. Die anderen waren auch teilweise engagiert. Wir kannten uns ein bisschen vom Sehen und haben dann bei einem sehr nass, regenkalten Januartag, da haben wir einen Ausflug gemacht mit einer großen Gruppe von Flüchtlingsfamilien und sehr, sehr vielen Kindern ins Niendorfer Gehege. Wer das kennt, das ist sehr weitläufig und es war sehr kalt und sehr frostig. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und haben irgendwie gesagt, wie bewegt wir waren von einem Artikel in der Weihnachtsausgabe der Zeit und haben uns darüber ausgetauscht und haben dann das Projekt sozusagen ins Laufen gekommen. Und seitdem kann ich mir manchmal kaum vorstellen, wie wir seitdem zusammengewachsen sind. Also es hat alles sehr, sehr einfach angefangen und daraus ist dieses große, tolle Projekt geworden, aus dem Spaziergang damals im Regen, wo wir alle durchgefroren am Ende waren und froh waren, dass wir wieder zu Hause waren. Ja. Wir haben dann erst angefangen, im Freundeskreis rumzufragen, haben sehr lange an der Idee getüftelt, weil wir irgendwie dachten, wir wollen es schon richtig aufsetzen, wir wollen es richtig mit Struktur starten, haben uns viele Gedanken gemacht, haben die ersten Dinner im Freundeskreis organisiert und dann ist es wirklich durch die Decke gegangen seitdem.
Und der Kontakt zu den Flüchtlingen, den habt ihr dann wahrscheinlich schon dadurch, dass ihr eben in diesen Unterkünften schon tätig wart, habt ihr die im Grunde dort angesprochen? Oder seid ihr, also wie kommt dieser Kontakt immer zustande? Und auch eben dann zu Einheimischen?
Also es hat sich sehr, sehr gewandelt. Ganz am Anfang war das tatsächlich eher im kleinen Kreis unter Familien, die wir kannten. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass die Nachfrage so steigt, dass wir, wie man so schön sagt, skalieren müssen. Also wir müssen schneller Leute kennenlernen im größeren Rahmen. Und wir haben die erste Zeit sehr, sehr intensiv Sprachkurse besucht. Also wir sind in sehr, sehr vielen Sprachschulen in Hamburg gegangen und haben dort unser Projekt vorgestellt und haben dort Anmeldungen eingesammelt, weil in der Anfangsphase war die Nachfrage der Hamburgerinnen und Hamburger sehr hoch. Also wir haben sehr, sehr viele Gastgeber gehabt, die gern einladen wollen und waren eigentlich permanent damit beschäftigt, Gäste zu organisieren. Genau, und dann hat es so ein bisschen ein Eigenleben entwickelt, dass es sehr viel einfach weiterempfohlen wurde. Also wer teilgenommen hat, hat davon seinen Freunden, seinen Mitschülern erzählt, sodass wir immer einen stetigen Strom an Neuanmeldungen hatten. Permanent eigentlich.
Hatten heißt aber, also gut, jetzt seit Corona hat sich natürlich viel verändert. Da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Aber vielleicht so, ich sag mal, bis kurz vor Corona, bis 2020, das waren ja dann ungefähr 5 Jahre, die ihr dabei wart. War es dann stetig eigentlich wachsend oder, also hattet ihr sozusagen immer einen Zulauf und es ging immer weiter oder hat das jetzt auch irgendwann abgenommen?
Das ist eine sehr wellenartige Bewegung. Also wir sind sehr, sehr stark gestartet und hatten in den ersten Monaten, im ersten Jahr hatten wir Wochen, in denen wir mit einem kleinen ehrenamtlichen Team 100 Dinner in der Woche organisiert haben. Das war eine Arbeitsleistung, die ehrenamtlich eigentlich überhaupt nicht zu leisten ist. Und es ist auch Wahnsinn im Rückblick, dass wir das so gestemmt haben, dass wir so ein riesiges Team hatten, dass das alles funktioniert hat. Das hätten wir nicht lange durchhalten können. Es hat sich dann aber natürlich auch in der Gesellschaft die Stimmung sehr geändert. Also es gab den ganz harten Einschnitt der Silvesternacht in Köln. Das haben wir sehr stark gemerkt, dass da die Anmeldungen von der Gastgeberseite zurückgegangen sind. Und seitdem gibt es immer mal wieder Höhen und Tiefen, aber es hat sich tatsächlich umgedreht, dass wir immer noch sehr viele Geflüchtete haben, die sehr gerne mitmachen möchten und dass wir aber auf der Gastgeberseite sehr viel mehr werben müssen oder die Idee mehr erklären müssen, weil, so schlussfolgern wir raus, natürlich die Stimmung auch in der Hamburger oder norddeutschen Gesellschaft eine andere ist, als sie es 2015 war, die vielberufene Willkommenskultur, die natürlich nicht mehr überall so ausgeprägt ist.
Jetzt habt ihr euch am Anfang mit 4 Leuten zusammengetan, inzwischen oder ich weiß nicht, ob dann sofort seid ihr auch ein Verein.
Genau.
Habt ihr den quasi dann sofort gegründet oder wie kam es dazu? Und ihr macht das alle ehrenamtlich, oder?
Wir haben das sehr, sehr lange ehrenamtlich als Projekt gemacht. Auch als wir noch ungefähr 40 Leute waren, waren wir auch ohne formelle Struktur als privates Projekt unterwegs. Und als wir dann angefangen haben, Strukturen aufzubauen, uns auch klar, wir wollen jetzt Menschen einstellen, wir brauchen einfach irgendwie Förderung und müssen das ein bisschen strukturierter angehen, haben wir dann einen Schritt gemacht, dass wir ein eingetragener Verein mittlerweile sind und wir haben 2 Minijobstellen, die wir dank Förderung zur Unterstützung haben und weiterhin ungefähr 15 Ehrenamtliche im Team, würde ich schätzen, die immer noch in verschiedener Art und Weise dabei sind und verschiedener Intensität. Also es ist eine Mischung im Moment. Und die beiden Minijobberinnen und Minijobber sind zur Unterstützung des ehrenamtlichen Teams da, zur Koordination, zur Organisation, Kommunikation untereinander, um das Projekt zusammenzuhalten sozusagen.
Wie viel Zeit bringt ihr so in der Woche auf? Das hört sich halt sehr umfangreich an und sehr aufwendig. Das stelle ich mir schon zeitintensiv vor.
Also wir machen da keine Vorgaben mittlerweile. Also jeder bringt sich so viel ein, wie er kann. Und das hat sich natürlich jetzt auch im vergangenen Jahr sehr, sehr gewandelt, weil viele sehr mit Familie, beruflich oder anderen Themen eingebunden sind. Wir versuchen regelmäßig Teamtreffen zu machen, alle 4 bis 6 Wochen, die dann persönlich oder jetzt aktuell virtuell stattfinden. Und dann arbeiten wir sehr auf Projektbasis. Also es gibt dann kleine Teams, die sich um bestimmte Themen kümmern, die ein nächstes Event organisieren, die Social Media sich überlegen, was wir da demnächst mal machen können. Und da kann man sich mal mit reinbringen und dann so viel Zeit einbringen, wie man möchte. Und wenn man mal eine Auszeit braucht, aus verschiedenen Gründen, familiären Gründen oder wenn man irgendwie einfach gerade keine Zeit hat, dann ist es auch immer möglich. Also es ist sehr, sehr flexibel eigentlich aktuell.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, dass ja die Idee sozusagen aus Schweden kommt und ihr das so ein bisschen nach Deutschland geholt habt. Es gibt inzwischen, wie ich gelesen habe, auch mehrere Städte, in denen das angeboten wird. Kannst du uns sagen, wie viele das sind ungefähr?
Oh, wie viele Städte das genau sind, weiß ich gerade gar nicht. Es war immer so eine Handvoll. Es gibt viele Projekte, glaube ich, die so ein bisschen unter dem Radar noch unterwegs sind. Es gibt tatsächlich aber auch viele Projekte, die wieder eingestellt wurden. Weil es ist schon natürlich, man ist zu einer Zeit gestartet, als ein großer Hype in der Gesellschaft war und eine sehr große Willkommenskultur und man konnte sich fast nicht vor Ehrenamtlichen retten, die irgendetwas tun wollten. Und auch das Thema war sehr, sehr präsent. Also es war wirklich so ich finde, hier in Hamburg hat man gemerkt, es war irgendwie in, sich zu engagieren für Geflüchtete und hip. Und es war eher so, wer hat es nicht gemacht? Und dann irgendwann fängt natürlich die harte Arbeit an, das auch auf Dauer zu organisieren. Und viele Projekte haben sich auch mittlerweile, glaube ich, gewandelt. Also die gibt es in irgendeiner Form noch, haben aber vielleicht einen anderen Fokus gefunden. Es ist ganz interessant, dass in der Schweiz gibt es noch ein sehr, sehr aktives Team in Zürich. Und die sind so organisiert, dass sie von Zürich aus in verschiedene Kantone die Welcome Dinner oder wie es da heißt, Gemeinsamsnacht, ich kann es gar nicht genau sagen, auf Schweizerdeutsch, in sehr vielen verschiedenen Kantonen gibt. Die sind ein bisschen zentraler organisiert als wir, aber da gibt es mal in kleineren Städten dann 2, 3 Ehrenamtliche, die das Projekt da am Laufen halten. Und da haben wir jetzt immer die letzten Jahre wie so europäische Austauschtreffen gehabt. Also das war immer ganz spannend, dass wir uns gegenseitig besucht haben, dass wir Teamtreffen gemacht haben. Einmal haben wir es in Hamburg gemacht, einmal waren wir in Zürich in der Schweiz. Und das ist immer sehr, sehr bereichernd, weil man so viel voneinander lernen kann und auch so viel merkt. Es ist überall anders. Die Projekte sind teilweise sehr anders organisiert, aber uns eint irgendwie so das Herz fürs Ehrenamt und die Idee, die wir umsetzen wollen. Und das finde ich echt großartig, dass man da gleich so eine Verbindung spürt mit Menschen.
Ja, das ist ja auch schön, dass ihr so verbunden seid. Das hilft ja irgendwie auch.
Ja, und es hilft auch über schwierige Phasen hinweg, weil es war schon eine Zeit, wo auch, da haben wir zum Glück nicht viel Erfahrung mitgemacht, aber in anderen Städten, dass da Anfeindungen stattfanden, dass da irgendwie über Social Media oder auch über E-Mail-Adressen Beschimpfungen kamen und Hass. Und dann haben wir uns einfach darüber auch ausgetauscht. Und ich finde, das ist ja auch total wichtig, dann zu sagen, wie geht man damit um? Habt ihr da auch Erfahrungen mit? Wie reagieren wir darauf? Und da waren wir in Hamburg sehr, sehr glücklich, dass uns das nie ereilt hat. Also ich habe immer das Gefühl, überall, wo ich von dem Projekt erzählt habe, war eher Begeisterung und Interesse daran. Es war wenig Ablehnung, die wir so auf offener Straße erfahren haben. Und da ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, wo man sich dann austauschen kann einfach. Oder auch einfach mal zu sagen, hey, boah, wir hatten auch mal eine schwere Zeit, ihr kriegt das schon wieder hin, probiert doch nochmal das oder haltet durch, bald wird es besser.
Ja.
Das ist auch super wertvoll, finde ich.
Und wie sieht es denn jetzt mit kleineren Städten aus? Also ihr habt euch ja sozusagen auch schon mal vorgestellt bei uns und vorgeschlagen, ob das nicht für Buxtehude auch was wäre. Das war nun letztes Jahr, glaube ich, auch erst, also im Grunde in der Corona-Phase, was natürlich dann schwierig ist.
Genau.
Aber trotzdem haben wir das diskutiert, natürlich auch für, wenn vielleicht irgendwann mal Corona vorbei ist und man sich wieder treffen kann, ob das was wäre. Und wir haben uns halt die Frage gestellt, ob das in einer Kleinstadt wie Buxtehude, wo natürlich nicht so viele Menschen sind, wie man das dort umsetzen kann. Habt ihr da irgendwie im Großraum Hamburg, sage ich mal, gibt es da schon eine andere Kleinstadt, die das auch so mehr oder weniger oder in die Richtung irgendwas macht?
Also da ist uns tatsächlich einfach Corona dazwischen gekommen. Ich glaube, immer wo es an dem Punkt war, dass man jetzt anfangen würde, es umzusetzen, ging es da nicht mehr. Wir haben auch viele Gespräche geführt und das ist so ein bisschen das, was ich, glaube ich, eben erzählte, wie es in der Schweiz funktioniert mit kleineren Teams. Die Idee dahinter ist, dass man gerade in kleineren Städten natürlich auch die Gemeinde, die Gesellschaft besser kennt. Also man hat natürlich vielleicht sowieso schon Kontakte, man weiß genau, wie man was organisieren kann. Man hat vielleicht die Räumlichkeit, weil man eine Organisation, einen Verein, eine Kirchengemeinde und die Idee ist eigentlich so leicht zu vermitteln und wir haben so viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, dass wir das eigentlich ganz gut aufschreiben können und Leitfäden liefern können und ein bisschen Coaching bringen können, um da zu unterstützen. Und wir haben das dann einfach, im Norden sagt man Moin genannt, weil wir dachten, das ist irgendwie so, das hatten wir auch in Hamburg, sagt man Moin, hatten wir auf unsere ersten Postkarten gedruckt, die wir überall verteilt haben, weil das ist irgendwie diese kleine Willkommensgeste ist immer noch so wertvoll. Ich meine, es hat sich so viel gewandelt in der Situation der Geflüchteten, aber ich finde, diese Geste, die überdauert das irgendwie, also dieses Willkommen heißen und wir essen zusammen. Genau, und die Idee ist, dass wir das in kleinere Städte bringen, die dann vielleicht auch einfach erstmal nur mit einem Abend anfangen oder mit einem Projekt oder irgendwie sich daran einfach mal probieren und wir sind so ein bisschen so die Coaches dabei, die unterstützen. Genau.
Ja.
Ja, wir haben schon die verschiedenen Formate ausprobiert. Also wir sind auch relativ flexibel, immer mal Dinge auszuprobieren. Also wir haben dann Dinner gemacht mit größeren Gruppen, dass wir einfach gesagt haben, jeder bringt was zu essen mit. Es gibt ein Mitbringbuffet, man trifft sich zu einem Ort, wir stellen den Rahmen und das Essen findet dann gemeinsam statt. Dann haben wir wie so Frauenrunden organisiert, also wo sich Frauen gezielt austauschen, weil wir dachten, das ist nochmal, das senkt vielleicht die Hemmschwelle für manche Teilnehmerinnen und es werden vielleicht auch andere Themen besprochen. Da haben wir dann, hat eine Gruppe gekocht für die andere. Dann haben wir einmal eine kleine Küche gemietet, wo dann gemeinsam gekocht wurde. Da haben wir das ein bisschen organisiert, dass wir Lebensmittel mitgebracht haben. Und dann wurde das Essen gemeinsam zubereitet und dann gemeinsam gegessen. Wir sind da irgendwie immer sehr, sehr, das ist, finde ich, auch wertvoll an so einem Team, was sehr, sehr divers ist, relativ flexibel, relativ projektorientiert. Also wir überlegen uns was und dann finden sich ein paar Leute, die das gern umsetzen wollen. Und dann machen wir das. Und da haben wir jetzt auch während der Corona-Zeit 2, 3 Dinge einfach schnell umgesetzt und ausprobiert. Wir haben das, was haben wir noch gemacht? Wir haben davor, genau, wir haben zum Fastenbrechen hatten wir eine große Aktion. Das war auch so eine Idee, dass wir natürlich immer einmal im Jahr den Ramadan haben, an dem Musliminnen und Muslimen tagsüber nichts essen, was es schwierig macht, einen Balkendinner zu organisieren. Und haben dann einfach aus dieser Schwierigkeit eine Chance gemacht, indem wir dann zum gemeinsamen Fastenbrechen eingeladen haben. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, weil es da zum ersten Mal andersrum war. Also da haben dann sozusagen die Geflüchteten zu sich eingeladen und über ihren Brauch und das Fastenbrechen und den Hintergrund erklärt. Und da gab es auch sehr, sehr positives Feedback.
Jetzt habt ihr in den letzten Monaten also ich habe jetzt eine Alternative mitbekommen, Dinner in the Box. Magst du das nochmal kurz erzählen, was es damit auf sich hat?
Also wir haben tatsächlich sogar zwei Ideen gehabt. Also es fing an letzten Sommer mit einer Idee, die wir Schmaustausch genannt haben. Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, aber es ist tatsächlich einfach Lunchboxen tauschen, Tupperdosen tauschen. Also das war die Zeit, wo es noch möglich war, sich draußen zumindest mit 2 Haushalten zu treffen, auch mit Maske auf. Und da haben wir es so gemacht, dass man das Essen zubereitet hat, verpackt hat in eine Lunchbox, Tupperdose, wie auch immer man es nennen möchte, und diese Dosen wurden dann getauscht. Und die Idee war eigentlich, dass es zu Hause gegessen wird, aber weil, wenn gutes Wetter war und es draußen erlaubt war, wurde dann manchmal auch ein Picknick draus, dass sich dann Menschen dann an Ort und Stelle da zusammengesetzt haben. Das war so die erste Idee, dass wir da gematcht haben, wer möchte das Lunchpaket tauschen, sozusagen, also selbst zubereitetes Essen. Das war das so den Sommer über, und als das Wetter dann schlechter wurde, haben wir das nochmal weiterentwickelt zu Welcome Dinner in a Box. Da haben wir eine Holzbox bemalt und bepackt mit verschiedenen Dingen, wo dann Essen reingegeben wurde. Also man hat die Box bekommen mit Essen und hat dann selber was zubereitet und wieder reingetan. Und dann ist diese Box durch die Stadt gewandert, und da finde ich es eigentlich ganz spannend. Wir hatten uns vorher einen Masterplan überlegt, wie kompliziert es sein will, die Route zu berechnen. Also wir hatten da wirklich große Pläne. Wir müssen da mit Google-Karten und irgendwie kompliziert, welche Strecke, damit niemand zu weit fahren muss, um diese Box zur nächsten Person zu bringen. Und dann haben wir die Anmeldung geöffnet und haben es, glaube ich, 2 Wochen laufen lassen. Dann stellte sich raus, dass diese Route einfach wirklich von Norden nach Süden einmal durch Hamburg geht, fast gerade durch. Also sie hat sehr, sehr weite Strecken genommen, aber es war wirklich wie ein gerader Strich durch Hamburg. Dadurch gab es immer noch Fahrzeiten, aber es war irgendwie ganz schön zu sehen, dass es dann auch so eine Durchmischung ist, dass die Box es wirklich einmal quer durch die Stadt geschafft hat.
Und das macht ihr aber immer noch?
Im Moment ruht die Box tatsächlich. Also als jetzt der Lockdown noch mal strenger wurde, haben wir auch das nicht mehr gemacht, weil natürlich immer schon noch, auch wenn immer gebeten wurde, wie gesagt haben, mit Abstand übergeben, haben wir dann trotzdem entschieden, das jetzt nicht nochmal zu machen. Und es ist natürlich auch ein Organisationsaufwand, das nochmal zu organisieren. Also die erste Route war sozusagen abgeschlossen. Aber die Box steht hier bei mir neben dem Sofa. Also sie wäre jederzeit wieder einsatzbereit.
Ja, okay, das ist doch super. Wie macht ihr das denn? Ihr habt ja nun mal Leute, die einladen und Leute, die eingeladen werden. Wie bringt ihr die jetzt zusammen? Also wahrscheinlich ist ja da alterstechnisch Mann, Frau irgendwie alles dabei. Muss man, wenn man sich jetzt bei euch irgendwie anmeldet, gibt man dann an, wen man einladen möchte? Oder wie, vielleicht kannst du da noch mal was zu erzählen. Das ist mir gerade noch nicht ganz klar, ja, wie das funktioniert.
Also wir arbeiten relativ digital. Man meldet sich über die Website an. Da gibt es Links zu Formularen, zu Anmeldeformularen, entweder als Gastgeber oder als Gast. Und da werden bestimmte Daten abgefragt, dass wir einfach wissen, wer es ungefähr ist und wie wir die Person kontaktieren können. Es ist aber sehr rudimentär. Also es wird nicht im Detail ein Profil erstellt, wie Beruf, Hobby, Interessen oder irgendwas, sondern es ist wirklich einfach nur relativ knappe Personendaten. Und wir matchen tatsächlich mit einer Karte, also mit einer großen Karte von Hamburg und schauen, wer wohnt möglichst nah beieinander. Weil unser Anspruch von Anfang an war immer, dass die beiden Teilnehmer möglichst nah beieinander wohnen, damit die Chance groß ist, dass man sich nach dem ersten Dinner vielleicht wieder sieht, weil man im gleichen Stadtviertel wohnt und sagt, hey, lass uns nochmal auf ein Eis treffen oder wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen demnächst? Und dann gab es immer so ein paar Ausschlusskriterien, also dass wir geschaut haben, dass wir keine alleinstehenden Männer mit alleinstehenden Frauen vermitteln, dass wir schauen, wenn Familien sich anmelden, dass wir vielleicht auch eine Familie dazu finden. Aber da hört es dann fast schon auf, also weil wir gar nicht so viele Informationen gesammelt haben und weil wir da auch das gar nicht leisten konnten, da so kompliziert zu matchen, dass es wirklich 100% passt. Ich finde total erstaunlich, dass es teilweise einfach so perfekt gepasst hat. Also wir haben mehrmals Feedback bekommen, dass wir die gleichen Berufe gematcht haben. Also dass wir zufälligerweise einen syrischen Architekten mit einer Architektenfamilie gematcht haben, die sich seitdem immer in der Hafen City getroffen haben, um sich Gebäude anzuschauen. Oder Medizinstudenten, wo dann irgendwie Praktika vermittelt wurden oder beruflich geholfen wurde. Oder Familien, wo die Kinder ungefähr gleich waren und da Freundschaften entstanden sind. Also das ist, manchmal war es Zufalltreffer, manchmal konnten wir es ein bisschen steuern, aber das hat meistens ganz gut funktioniert. Genau, und aktuell ist es noch so, dass man auf unserer Website halt relativ schnell entscheiden muss, bin ich Gast oder bin ich Gastgeber? Und das haben wir immer relativ fix festgelegt gehabt. Die Einheimischen, die Hamburgerinnen und Hamburger sind Gastgeber und die Geflüchteten sind Gäste. Und das hat uns jetzt schon, also hat uns eigentlich von Anfang an beschäftigt und jetzt in den letzten 1-2 Jahren noch viel mehr, weil natürlich die Situation der Geflüchteten ganz anders ist. Also als wir angefangen haben, lebten die in Unterkünften, in ja, Containerdörfern teilweise und wie auch immer die Unterbringungssituation war. Es war einfach nicht möglich, dass sie selbst einladen. Das war keine Küchen da waren, keine Privaträume. Mittlerweile leben die meisten Familien ja in ganz normalen Wohnungen und äußern immer wieder den Wunsch, dass sie natürlich auch einladen wollen. Und deswegen ist das unser großes Projekt, was eigentlich im vergangenen Jahr hätte stattfinden sollen, was jetzt aber immer wieder geschoben wurde und wir aber definitiv machen werden, dass wir diese Einteilung auflösen. Also dieses, wer ist eigentlich Gast und wer ist Gastgeber? Weil das irgendwie auch gar nicht so die passende Formulierung ist, sondern dass wir einfach jetzt Menschen zum Essen zusammenbringen und das egal ist, wer Gast und wer Gastgeber ist. Und das erfordert, das ist so nach außen hin irgendwie, finde ich, eine sehr, sehr logische Weiterentwicklung des Projekts. Intern in den Prozessen erfordert das natürlich auch IT-seitig große Umstellung bei uns. Also das ist was, wo wir jetzt während der Corona-Lockdowns intensiv dran gearbeitet haben und noch dran arbeiten, dass das dann trotzdem noch gut gematcht werden kann und dass wir in unseren Datenbanken da kein Chaos verursachen.
Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Also dieses Projekt ist ja, denke ich mal, für euch jetzt erstmal nicht endlich. Ich denke mal, das soll ja erstmal so weitergehen, oder? Wie schätzt du das so ein, wenn wir jetzt sagen, Corona ist halt irgendwann vielleicht kein Thema mehr?
Naja, wir haben schon immer am Anfang gesagt, sehr wünschenswert, dass unser Projekt irgendwann nicht mehr notwendig ist. Also das ist schon, also wir machen das nicht, weil es uns Spaß macht, sondern weil wir finden, dass es dringend notwendig ist, weil es am Zusammenhalt insgesamt fehlt, in Hamburg vor allem fehlt, weil der Austausch fehlt, weil die Menschen aneinander vorbeileben, den Flüchtling sehen und kein Gesicht dahinter haben und Vorurteile haben, vielleicht ohne überhaupt die Menschen kennenzulernen. Und dass Menschen in unsere Stadt kommen, die hier jahrelang leben und nicht einmal jemanden getroffen haben oder eine Wohnung betreten haben, jemand, der Hamburgerin oder Hamburger ist. Und dass diese... Also das finde ich schon, die Geschichten haben wir sehr, sehr viel gehört, dass die Leute sehr in ihren Sprachkursen, in ihren Jobs sehr etabliert sind, aber trotzdem nicht richtig ankommen, weil einfach die Menschen nicht öffnen. Also sie leben aneinander vorbei und das ist schon, das wäre wünschenswert, dass es so ein Projekt wie unseres irgendwann nicht mehr braucht, weil das einfach so stattfindet. Aber das ist im Moment natürlich, braucht es uns auf jeden Fall noch, würde ich sagen.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich finde es auch schwierig, wenn man, also sowieso, wenn ich jetzt irgendwie schon in eine neue Stadt kommen würde, es ist ja schon auch schwierig, überhaupt Menschen kennenzulernen. Ne? Also natürlich, wenn du irgendein Hobby hast, dann kannst du versuchen, keine Ahnung, in einen Sportverein oder halt in irgendeinen Verein Initiative eintreten, dich engagieren oder so. Und dann eben hoffen, dass da Menschen sind, mit denen du dich vielleicht gut verstehst. Aber wenn du dann vielleicht noch die Barriere, keine Ahnung, mit der Sprache hast und in dem kompletten Land auch noch fremd bist und alles ja neu ist, du verstehst die Sprache nicht, da bist du ja erstmal wahrscheinlich komplett verloren. So, also das ist ja unglaublich schwierig, da überhaupt Fuß zu fassen.
Ja, und es ist häufig, ich finde immer so, wir haben am Anfang gesagt, lang jetzt her, wenn wir alle mal im Ausland waren, vielleicht auch für längere Aufenthalte, dann sind es doch die Begegnungen mit Leuten, die sozusagen uns ohne Vorurteile begegnet sind und die uns vielleicht zu sich nach Hause eingeladen haben oder die sich mit uns ganz normal unterhalten haben, ohne dieses Gefälle, ich helfe dir jetzt für irgendwas, du bist hilfsbedürftig, sondern ich lade dich ein, wir sitzen am Küchentisch auf Augenhöhe und sprechen miteinander und stellen fest, dass unsere Sorgen und Wünsche im Leben wahrscheinlich gar nicht so viel voneinander abweichen. Und das sind doch die Begegnungen, die wir in Erinnerung behalten. Und das braucht es einfach. Und die finden nicht statt, wenn ich zur Schule gehe, wenn ich irgendwo arbeite, sondern das ist immer im privaten Rahmen. Und so viel irgendwie Integration auf anderen Ebenen stattfindet, finde ich immer noch, dass dieses Private einfach zu kurz kommt. Dass es da zu wenig Formate gibt, zu wenig Austausch. Und das aber genau sowas eigentlich ist, was irgendwie so ein Gefühl vermittelt, angekommen zu sein in der Stadt oder auch in einem Land.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann wäre ich eigentlich jetzt schon fast am Ende. Ich würde jetzt nochmal sozusagen das Wort an dich übergeben, wenn du nochmal sagen möchtest, wie man euch findet. Ich weiß nicht, ob man spenden kann für eure Arbeit, ganz bestimmt.
Genau.
Ich noch mal kurz was zu sagen.
Genau, also zu finden sind alle Infos auf unserer Website welcome-dinner.de. Da sind auch Anmeldungen möglich als Gast oder Gastgeber, in welcher Form das dann auch bald hoffentlich wieder möglich sein wird, wenn man im Großraum Hamburg wohnt. Das ist immer so ein bisschen die Eingrenzung, wenn man jetzt aus Buxtehude oder aus anderen Städten kommt, dann freuen wir uns trotzdem über eine Kontaktaufnahme, weil wir sehr, sehr gewillt sind, andere dabei zu unterstützen, ein ähnliches Projekt auf die Beine zu stellen. Und wenn es wirklich nur für ein Event ist erstmal. Wir freuen uns auch über Verstärkung im Team ganz dringend. Also wenn jemand sich engagieren möchte, ist er herzlich willkommen. Es gibt auch, normalerweise gibt es traditionell immer ein Pasta-Essen mit allen zur Begrüßung. Das wird dann in diesen Zeiten anders ausfallen. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und auch Spenden sind möglich, das auf unserer Website auch verlinkt, weil wir natürlich immer mal wieder kleinere Ausgaben haben und auch versuchen, unserem Team immer mal wieder was Gutes zu tun, also kleine Team-Events zu machen. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Workshop gemacht zu Antidiskriminierungsthemen und dass wir einfach für sowas brauchen wir auch kleine Förderung und kleine Spendengelder.
Wir verlinken das auch auf jeden Fall nochmal unter der Folge, dass ihr da schnell auf die Homepage kommt und nicht lange suchen müsst.
Super.
Okay, dann meine letzte Aufgabe für dich heute wäre, dass du bitte den folgenden Satz vervollständigst. Und zwar, Ehrenamt bedeutet für mich.
Ehrenamt bedeutet für mich, gemeinsam mit anderen in der Gesellschaft etwas zu bewegen.
Sehr schön. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einblicke. Das ist wirklich sehr spannend und ja, ich denke, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, wie wir das irgendwie ja vielleicht auch für Buxtehude auf die Beine stellen können. Also wenn sich jetzt jemand berufen fühlt, angesprochen fühlt, der da gerne mitwirken möchte in diese Richtung, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei uns melden. Da würden wir uns auch natürlich sehr über Unterstützung freuen. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Abend. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank für die Einladung.
Und euch Anna wünsche ich auch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer freuen wir uns über Feedback.